Da ist doch prima facie erkennbar, dass es unendlich viel mehr Personen und Delikte gibt, die da gespeichert sind, oder Deliktvorgänge, die gespeichert sind, als es überhaupt Straftaten gab. Wenn man dazu noch weiß, dass auch in den Statistiken viele Einträge zum Beispiel zu Rauschgift bis in die 80er Jahre zurückgreifen, muss doch sofort erkennbar sein, dass da etwas nicht stimmt. Und warum ist das in den letzten Jahren als Zahlen gewachsen und nicht zumindest erstmal sozusagen stabilisiert worden?
Ja, sofort erkennbar, wie Sie sagen, ist das eben nicht. Also vielleicht ist das Ihnen sofort erkennbar, aber da haben Sie sozusagen einen offenbar analytischen Wissensvorsprung, den die Sicherheitsbehörden nicht haben. Aber so eine einfache Rechnung, die ein bisschen, ich will sie nicht Milchmädchenrechnung nennen, aber so eine einfache Rechnung, wie Sie sie anstellen, kann man eben nicht vornehmen.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz, zu der wir die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien herzlich begrüßen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Und wie immer Mittwochs gucken wir erstmal ins Kabinett. Bitte schön.
Genau, ich habe vor dem Kabinett aber noch zwei andere Themen. Das erste ist Nordkorea. Die Bundesregierung verurteilt die jüngsten Raketentests Nordkoreas mit aller Entschiedenheit. Die Rakete hat japanisches Territorium überflogen. Wir teilen die großen Sorgen, die in Japan über das Verhalten Nordkoreas zum Ausdruck gebracht wurden. Der Vorgang zeigt, dass die nordkoreanische Führung gewillt ist, in unverantwortlicher Weise ihre Politik der Provokation und Destabilisierung in der Region fortzusetzen. Mit den völkerrechtswidrigen Raketen- und Nukleartests und seiner aggressiven Rhetorik trägt Pjöngjang die Verantwortung für die Spannungen in der Region. Die Bundesregierung begrüßt daher auch die Stellungnahme des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen von heute Nacht, in dem unter anderem hervorgehoben wurde, dass das Vorgehen Nordkoreas eine Bedrohung nicht nur des nordpazifischen Raums, sondern für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen darstellt.
Haben wir dazu Fragen? Das blendet manchmal so. Herr Heller, bitte.
Mich würde interessieren, einfach zur Einordnung dieser Vorgänge in Nordkorea, ist das für die Bundesregierung eine Provokation wie so viele zuvor, oder hat dieser Raketenflug über Japan hinweg für die Bundesregierung ein neues Niveau? Ist das irgendwie was Besonderes, was auf eine Eskalation dieses Konflikts und auch der Reaktion und Aktion Nordkoreas hinweist?
Also ich möchte das hier nicht gewichten, nur noch mal betonen, wie wir zu diesem aktuellen Vorgang stehen. Und zum nordkoreanischen Raketen- und Nuklearprogramm gibt es eine eindeutige und von allen 5 ständigen Mitgliedern mitgetragene Beschlusslage des VN-Sicherheitsrates, die gestern noch einmal bestätigt wurde. Diese verbietet Nordkorea die Entwicklung von Nuklearwaffen und von ballistischen Raketen. Die fortgesetzten Tests beider Waffensysteme stellen eine unmittelbare Bedrohung der Nachbarstaaten dar, und sie bedrohen die Sicherheit der Region und sind vor allen Dingen ein eklatanter Verstoß gegen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates.
Ja, also ich kann vielleicht nur kurz. Moment.
So, jetzt.
Jetzt kann vielleicht nur kurz ergänzen, dass insoweit das ein neuer Vorgang war, als dass zum ersten Mal eine Rakete über Japan flog, ohne dass Japan davon vorher unterrichtet wurde. Und sonst teile ich natürlich vollkommen das, was Frau Demmer gesagt hat. Allein die Tatsache, dass der Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung sofort quasi eine Stellungnahme abgibt, lässt natürlich erkennen, dass die internationale Gemeinschaft insgesamt das als eine ungeheuerliche Provokation auffasst.
Dann kommen wir zum nächsten Thema.
Die Bundeskanzlerin hat die Nachrichten von den schweren Folgen des Tropensturms Harvey, der vor allem die US-Metropole Houston in Texas getroffen hat, mit großer Betroffenheit aufgenommen. Die steigende Zahl an Todesfällen und die Ausweitung der Überschwemmungsgebiete zeigen, dass das wahre Ausmaß der Katastrophe noch gar nicht absehbar ist. Den Opfern der Katastrophe und ihren Angehörigen gelten unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl. Ebenso möchten wir den vielen Einsatzkräften und Helfern, die sich unermüdlich für die Rettung der Menschen vor Ort einsetzen, unsere Solidarität bekunden.
Dazu Fragen?
Herr Gebhardt. Vielleicht noch eine kurze Frage ans Auswärtige Amt. Houston ist ja eine sehr große Stadt. Gibt es irgendwelche Hinweise, dass Deutsche betroffen sind, vermisst, verletzt, evakuiert?
Habe ich jetzt keine Hinweise darauf. Nein, da müsste ich mir jedenfalls nachreichen.
Dann gehen wir zum Kabinett.
Ganz genau. Da gab es heute einen Beschluss über den Fortschrittsbericht 2017 zum Fachkräftekonzept der Bundesregierung. Die Fachkräftesicherung gehört zu den zentralen Themen der deutschen Wirtschaft. Daher hat die Bundesregierung 2011 ein umfassendes Konzept verabschiedet, um den Fachkräftebedarf langfristig zu decken. Regelmäßig hat die Bundesregierung über die Fortschritte berichtet und das Konzept weiterentwickelt. Mit dem heute vom Kabinett beschlossenen Fortschrittsbericht wird die bisherige Berichterstattung nun abgeschlossen. Nahezu alle gesteckten Ziele wurden erreicht, einige sogar übertroffen. Neben der Förderung der älteren Erwerbstätigen gehört dazu auch die Förderung von Frauen. 74,5% der Frauen waren 2016 erwerbstätig. Das ist auch im internationalen Vergleich ein hohes Niveau. Bei der Bildung wurden ebenfalls Fortschritte erzielt, besonders durch den gestiegenen Anteil der Studienanfänger. Er liegt seit 2014 stabil bei gut 55%. Das ist eine wichtige Basis für die zukünftige Fachkräftesicherung. Die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt steigt kontinuierlich. 2016 waren es 43,6 Millionen Menschen. Das sind rund 2 Millionen mehr als noch 2011. Deutlich gestiegen ist auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit um rund 10% gesunken. Um die Fachkräftebasis zu sichern, gilt es, alle inländischen Potenziale zu mobilisieren und auszuschöpfen. Daneben ist aber natürlich auch die Zuwanderung ein wichtiger Aspekt. Der Zuwanderungsgewinn in 2014 von über 500.000 Personen stieg 2015 auf 1,1 Million. Dies ist einerseits auf Arbeitskräfte zurückzuführen, die von der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU Gebrauch machen, andererseits aber auch auf die außergewöhnlichen Fluchtbewegungen. Die geflüchteten Menschen werden jedoch erst auf längere Sicht zur Sicherung des Fachkräftebedarfs beitragen können. Es lohnt sich hier, in die Ausbildung und die Qualifizierung zu investieren. Der Bericht formuliert schließlich die anstehenden Herausforderungen für die Fachkräftesicherung, insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung und die Arbeitsmarktintegration der schutzsuchenden Menschen. Dann gab es den Bericht für die 6. Überprüfungskonferenz im Mai 2018 zum gemeinsamen Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung von abgebrannten Brennelementen und radioaktiven Abfällen. Das Ergebnis des Berichts, die Zwischenlager in Deutschland entsprechen den Sicherheitsstandards. Das Übereinkommen verpflichtet dazu, alle 3 Jahre einen solchen Bericht vorzulegen, jeweils vor der nächsten Überprüfungskonferenz, in diesem Fall kommenden Mai in Wien. Der aktuelle Bericht belegt, dass Deutschland die Verpflichtungen des Übereinkommens erfüllt. Es kann nachweisen, dass seine Entsorgungseinrichtungen, insbesondere die Zwischenlager, sicher sind. Seit dem letzten Bericht hat Deutschland sein Atomrecht mit Blick auf die Entsorgung von radioaktiven Abfällen weiterentwickelt. Im Juni, Sie erinnern sich wahrscheinlich, ist das Gesetz in Kraft getreten, das die Verantwortung für den Betrieb der Zwischenlager sowie für ein zukünftiges Endlager auf den Bund übertragen hat und einen Fonds schafft, in den die Kraftwerksbetreiber alle als Verursacher der Abfälle einzahlen, um die Entsorgung zu finanzieren. Das Standortauswahlgesetz enthält seit diesem Jahr Kriterien, nach denen ein zukünftiges Endlager ausgewählt wird. Damit wird eine umfassende und frühe Beteiligung im Auswahlverfahren gesichert. Und auch in Zukunft wird sich die Bundesregierung mit Nachdruck dafür einsetzen, weltweit die Sicherheit bei der Entsorgung zu verbessern. Die Bundesregierung pflegt zu diesem Zweck einen intensiven Erfahrungsaustausch mit anderen Regierungen und unterstützt auch G7-Partnerschaftsprojekte. Und dann hat das Bundeskabinett heute beschlossen, dass Deutschland noch in diesem Jahr bei dem WTO-Rechtsberatungszentrum ACWL, dem sogenannten Advisory Center on WTO Law, eine Aufwertung seines Beobachterstatus in den assoziierten Status beantragen wird. Dieses Zentrum wurde 1999 als eine von der Welthandelsorganisation unabhängige internationale Einrichtung gegründet. Es leistet Entwicklungsländern bei Bedarf kostengünstigen anwaltlichen Beistand in WTO-Streitbeilegungsverfahren. Dann berät es sie in WTO-Rechtsangelegenheiten und organisiert auch Kurse im WTO-Recht. Damit schließt das Zentrum eine Lücke in der Rechtsdurchsetzung für Entwicklungsländer. Das Zentrum finanziert sich zum Teil über Gebühren für seine Leistungen. Und darüber hinaus gibt es aber auch einen Treuhandfonds, in den die Mitgliedstaaten einzahlen. Mit dem Beitritt in den assoziierten Status wird Deutschland einen Betrag von 400.000 Schweizer Franken, das sind rund 370.000 Euro pro Jahr, leisten für insgesamt 5 Jahre. Damit stärkt die Bundesregierung die Arbeit des ACWL. Gleichzeitig ermöglicht es die Aufwertung den Vertretern der Bundesregierung an der Generalversammlung des ACWL teilzunehmen und eigene Vorschläge einzubringen und an der Entscheidungsfindung teilzuhaben. Die Bundesregierung bekräftigt mit der Höherstufung zudem ihren Anspruch, die Positionen der Entwicklungsländer in einer multilateralen, regelgebundenen Welthandelsordnung zu stärken und entwicklungspolitische Aspekte besser in den relevanten handelspolitischen Organisationen wie eben der WTO zu verankern.
Das waren die Themen aus dem Kabinett. Ich glaube, zu dem Thema Fachkräfte hat sich Herr Menn gemeldet. Bitte.
Frau Demmer, Sie hatten den Fortschrittsbericht angesprochen. Da wird ja auch deutlich, dass es einen Fachkräftemangel in Deutschland gibt, der auch in den kommenden Jahren voraussichtlich noch steigen wird. Sieht die Bundesregierung eigentlich in Bezug auf diesen Fachkräftemangel ein Einwanderungsgesetz als ein geeignetes Mittel, um diesen Fachkräftemangel effizient und effektiv zu bekämpfen?
Zum Einwanderungsgesetz gibt es keinen neuen Stand und zum Fachkräftebericht würde ich das Ressort bitten.
Da geht's.
Ja, ich kann das, was Frau Demmer zum Fortschrittsbericht gerade eben schon gesagt hat, eigentlich nur noch mal unterstreichen. Es gibt den Bericht bereits seit 2000, es gibt das Konzept bereits seit 2011. Es gab auch immer wieder Berichte darüber. Frau Demmer hat auch viele Erfolge bereits aufgezählt. Aber es ist natürlich auch so, und auch das hat Frau Demmer angesprochen, dass Handlungsbedarf nach wie vor besteht. Und zwar in einer ganzen Reihe von Sicherungspfaden. Da sind viele Vorschläge bereits gemacht worden. Sie kennen auch die Vorschläge, die das Bundesarbeitsministerium gemacht hat. Auch beispielsweise Vorschläge, was die Erhöhung des Erwerbspotenzials von Frauen anbelangt. Stichwort, viele Frauen sind hier in Teilzeit und können nicht zurückkehren in Vollzeit. Da hat das BMS ja auch bereits Vorschläge vorgelegt. Es bleibt natürlich eine große Aufgabe, auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter zu fördern und zu gewährleisten. Das betrifft natürlich vor allem auch wieder Frauen, vor allem Alleinerziehende auch. Da gibt es natürlich den Bedarf, die Betreuungsangebote weiter auszubauen. Es ist und bleibt eine große Aufgabe, was die Flüchtlingsintegration in den Arbeitsmarkt anbelangt. Auch hier ist schon viel getan worden. Es sind Rahmenbedingungen geschaffen worden, Stichwort Integrationsgesetz. Aber auch hier handelt es sich natürlich um einen Langstreckenlauf. Das heißt, hier werden auch weiterhin viele Anstrengungen erfolgen müssen. Zuwanderung bleibt natürlich insgesamt auch ein Thema. Ich kann das auch nur noch mal unterstreichen, was Frau Demmer gesagt hat. Und ansonsten kennen Sie die Vorschläge auch, die mit dem Weißbuch gemacht worden sind, die Ministerin dass die Ministerin vorgelegt hat. Und ihre Vorstellungen zum Thema Qualifizierung und Weiterbildung sind eigentlich auch hinlänglich bekannt. Das ist natürlich eine große Herausforderung, gerade mit Blick auf die Zukunft der Arbeit, dass wir uns um die Qualifizierung der Beschäftigten kümmern und hier eben weitere Anstrengungen unternehmen.
Nachfrage nochmal zu meiner Frage nach dem Einwanderungsgesetz. Ist denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, wenn man im internationalen Wettbewerb um Spitzenkräfte steht, ein Einwanderungsgesetz zu haben?
Nun, das Einwanderungsgesetz war jetzt nicht Gegenstand des Regierungshandels und auch nicht Gegenstand des Koalitionsvertrages. Die Meinung der Ministerin selbst ist dazu aber hinlänglich bekannt.
Das so auch zu dem Thema?
Bitte. Ja, bitte. Springer, Deutsche Welle. Sie haben in Ihrer Pressemitteilung heute Morgen zu dem Thema Zuwanderung, Fachkräftezuwanderung, von Steuerung und Begleitung geschrieben. Aber nicht die Worte wie Erleichterung oder Erhöhung der Fachkräftezuwanderung gesprochen. Ist es ausgeschlossen oder wird darüber nachgedacht?
Naja, also ich kann eigentlich dem nichts mehr hinzufügen, was wir bereits gesagt haben. Natürlich bleibt das Thema Zuwanderung auf der Agenda. Wir hatten ja bereits einen positiven Wanderungssaldo und zwar nicht nur wegen des Flüchtlingszustroms, sondern Frau Demmer sagte es, ja auch mit Blick auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das ist ein hohes Gut und das bewerten wir natürlich positiv. Insgesamt bleibt aber natürlich der Zuzug von Fachkräften ein weiteres Thema auch zur Fachkräftesicherung bei uns.
Herr Heller.
Ich würde zunächst mal interessieren, ob Sie mir eine konkrete Hausnummer nennen können, wie groß habe ich im Moment die Fachkräftelücke in Deutschland zu beziffern. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Zum Zweiten, decken sich denn die Analysen Ihres Hauses mit denen dieser Studie von Prognos, die heute auch bekannt geworden ist, die da von einer Fachkräftelücke von 3 Millionen im Jahre 2020 und noch mehr 10 Jahre später sprechen, oder ist das nach Ihrem Dafürhalten überhöht? Und eine dritte Frage möchte ich auch noch stellen, und zwar, wenn man sich Ziele setzt und die, wie Sie sagen, zum Teil übererfüllt, was da die Beschäftigung von Frauen, von älteren Arbeitnehmern betrifft, dann wird es ja immer schwieriger, nochmal draufzulegen. Ist angesichts dessen das Gewicht der Zuwanderung, des Zuzugs von Menschen aus dem Ausland zu den inländischen Faktoren, ist das gewachsen oder gilt nach wie vor Hauptaugenmerk Inland und das andere ergänzend flankierend aus dem Ausland?
Natürlich bleibt das Ziel, zunächst das Potenzial zu heben, was wir im Inland haben. Ich meine, das Stichwort Frauen ist gefallen, das Stichwort Ältere gehört dann natürlich auch dazu, das Stichwort Integration in den Arbeitsmarkt von Geflüchteten bleibt natürlich, habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, ein Thema. Den Fachkräftezuzug aus dem Ausland muss sozusagen gleich laufen, parallel laufen. Aber ein ganz wesentliches Augenmerk bleibt natürlich auf dem Potenzial, das wir hier bei uns in Deutschland noch haben. Jetzt muss ich gerade noch mal überlegen.
Zahlen. Also haben Sie eine konkrete Zahl aktuell Fachkräftelücke?
Fachkräftelücke. Also was die Bundesagentur für Arbeit ja halbjährlich, glaube ich, macht, ist zum Thema Fachkräftebedarf, ist das Thema Positivliste. Ich weiß nicht, ob Sie diese kennen. Die gucken sich ganz genau an, wie die Bedarfe sind. Das ist ja von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Es gibt ja jetzt keinen flächenden Fachkräftebedarf in dem Sinne, sondern da muss man genau hingucken, branchenspezifisch und auch regional sehr unterschiedlich. Und das guckt sich die Bundesagentur für Arbeit regelmäßig an. Und da kann ich Sie eigentlich nur auf die BA verweisen und auf die Positivliste, die da eben entsprechende Bedarfe ausweist.
Und die Frage, können Sie die Zahlen von Prognos nachvollziehen, Experten Ihres Hauses?
Also die Zahlen selbst, zu den Zahlen selbst kann ich jetzt gerade nichts sagen. Insgesamt bestätigt aber die Studie ja das, was wir gerade auch gesagt haben, Frau Demmer und ich. Also insofern, ja.
Herr Jung? Frau Schneider, ich habe mal in Ihr Papier geguckt. Da ist nicht wirklich aufgezählt, wo aktuell Fachkräftemangel herrscht. Und in welchen Bereichen, können Sie uns das sagen, wo aktuell Fachkräftemangel herrscht, wo in Deutschland und wo das zukünftig sein wird oder kann?
Dazu hatte ich ja gerade schon Herrn Heller geantwortet. Also die BA erhebt halbjährlich und immer fortwährend eben Daten dazu, in welchen Branchen und wie regional unterschiedlich diese Bedarfe sind. Ich habe die Positivliste hier jetzt nicht vorliegen. Ich kann sie Ihnen nicht referieren, aber man findet sie online im Angebot der Bundesagentur für Arbeit sehr schnell. Ich kann Ihnen gerne auch einen Link zur Verfügung stellen, aber die Daten zu den Bedarfen gibt es und werden regelmäßig erhoben. was die zukünftigen Bedarfe anbelangt oder was die Zukunft der Arbeit und die Weiterentwicklung anbelangt. Da hat sich ja die Ministerin bereits vielfach geäußert und da gibt es auch sehr viele Hinweise im Weißbuch, das vorgestellt worden ist. Da wird es natürlich insbesondere um das Thema Qualifizierung gehen. Das habe ich ja gerade auch schon genannt.
Weitere Fragen zu Themen im Kabinett? Ist es das?
Ja. Ja, bitte. Eine Frage ans BMZ. Geht um das WTO Advisory Board, Herr Knödler. Es macht ja nur Sinn zu sagen, wir treten bei, um die Rechte der Entwicklungsländer gegenüber der WTO zu stärken, wenn die nicht stark genug ausgeprägt sind. Können Sie ein paar Defizite benennen? Und inwiefern ist das, was Ihr Minister gesagt hat, es sei ein Schritt, die WTO zu einer Fairhandelsorganisation zu machen, klingt so ähnlich wie Freihandelsorganisation. Wo liegen aber die Unterschiede der Begriffe? Und ist dieser Schritt jetzt ein Korrektiv zu dem, was in Hamburg beim G20-Gipfel diskutiert wurde in Sachen Freihandel?
Zunächst, erstmal vielen Dank für die Frage. Zunächst zu diesem Zentrum. Dieses Zentrum ist ja ein unabhängiges Zentrum, das die Rechte der Entwicklungsländer konkret bei WTO-Verhandlungen und in der Frage der Durchsetzung des WTO-Rechts stärkt. Wir wissen, dass oft gerade die Diplomaten der Entwicklungsländer nicht die Kompetenzen und die Kapazitäten haben, das WTO-Recht vor Ort in den Verhandlungen und auch in den Diskussionen und auch in Streitschlichtungsverfahren so umzusetzen, so durchzusetzen, dass sie ihre Rechte wahrnehmen können. Und wir stehen, wie Frau Demmer das vorher auch schon gesagt haben, eben zu einem verbindlichen, multilateralen Handelssystem, in dem alle Staaten, Entwicklungs- wie Industrieländer, ihre Rechte gleichermaßen durchsetzen sollen und können. Und weil wir eben wissen, dass es Defizite bei den Entwicklungsländern gibt, diese Rechte durchzusetzen, zum Beispiel bei Streitschlichtungsverfahren, werden wir zukünftig verstärkt dieses unabhängige Zentrum unterstützen, das gezielt die Diplomaten stärkt, der Entwicklungsländer diese Rechte auch durchzusetzen, in den Beispielen, die ich gerade genannt habe. Es ist mitnichten ein Korrektiv zum G20-Gipfel. Es ist eine Umsetzung der Beschlüsse des G20-Gipfels. Genau, die Stärkung der Entwicklungsländer im multilateralen Handelssystem ist nämlich einer der Beschlüsse der Partnerschaft mit Afrika, die unter deutschem G20-Vorsitz beschlossen wurde.
Nachfrage, können Sie aber dennoch vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, wo typischerweise Entwicklungsländer derzeit einfach objektiv benachteiligt sind im WTO-Prozess?
Ich muss mich wiederholen, ein konkretes Beispiel, das ich schon genannt habe, sind eben Streitschlichtungsverfahren, die es gibt. Die gibt es auch zwischen Industrieländern, die gibt es aber auch zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Und die Realität ist, um es vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, dass sich Länder wie Deutschland oder die USA natürlich den Rechtsbeistand privater, darauf spezialisierter Kanzleien leisten können. Viele arme, viele Entwicklungsländer können das aber nicht. Und hier gilt eben gerade dieses Zentrum, dieses Advisory Center und WTO Law als verlässlicher, als guter Rechtsbeistand, der sogar für die ärmsten Länder, die sogenannten LDCs, diese Beratung kostenfrei anbietet und ihnen damit eben Zugang zu einer vernünftigen Rechtsberatung gewährleistet.
Keine weiteren Fragen zum Kabinett, dann wechseln wir zu dem Thema. Doch, Herr Jörg, dann wechseln wir zum Thema G20 BKA. Bitte, Herr Platte.
Ja, danke schön. Es gab ja heute nochmal in einem größeren Nachrichtenportal im Internet einen umfangreichen Bericht zum Thema G20, Akkreditierung. Wir haben da zwar schon sehr viel auch in diesem Raum dazu gesagt, aber da mir offenbar anlässlich dieser Berichterstattung ein gewisses Interesse an dem Thema nochmal überbracht worden ist, will ich das nutzen, nochmal ein paar Dinge aktiv dazu zu sagen. Das BMI hat ja in diesem Raum schon vorgetragen, dass die Geschehnisse rund um G20 insgesamt sorgfältig nachbereitet werden und dass selbstverständlich auch der Komplex Akkreditierung dazugehört.
Und ich möchte sagen, dass wir derzeit sicher von 4 von 32 Journalisten ausgehen, bei denen der Entzug, bei nachträglicher Betrachtung, der Entzug der Akkreditierung nicht hätte erfolgen dürfen. Und es gibt auch verdichtete Hinweise, das ist nicht ganz abgesichert bislang, dass jedenfalls ein weiterer Fall noch dazukommen wird. Das vielleicht zunächst zur Größenordnung. Das ist natürlich für die Betroffenen inakzeptabel. Und es ist auch so, dass das BMI das sehr bedauert und das genügt auch nicht unserem Anspruch. Ich will aber auch sagen, bei keinem dieser Fälle liegt der Fehler bisher beim BKA selbst, sondern bei anderen Behörden, bei denen die Verantwortung für zugelieferte beziehungsweise fehlerhaft nicht zugelieferte Daten lag. Das soll das überhaupt nicht verharmlosen, ist aber, glaube ich, zum Gesamtverständnis der Komplexität des Problems im Verbund vieler Bundes- und Landessicherheitsbehörden wichtig. Das BMI hatte hier auch bereits ausgeführt im Raum, dass die laufende Auswertung eben schon darauf hindeutet, dass im Bereich Datenqualität es Handlungsbedarf gibt. Das ist hier schon im Raum gesagt worden. Ich wiederhole es trotzdem gerne, will aber auch sagen, wegen der komplexen und noch nicht abgeschlossenen Aufarbeitung lässt sich das heute noch nicht abschließend umreißen, wo der Handlungsbedarf im Einzelnen liegen wird. Das können verschiedene Punkte sein. Denn es ist so, dass man schon jetzt sieht, die Gründe für die Fehler, die es definitiv gab, sind in den bekannten Fällen eigentlich ziemlich unterschiedlich. Sie reichen von einer Personenverwechslung über eine zu Unrecht unterbliebene Löschung bis hin zu einem von der Justiz nicht zugelieferten Freispruch, jedenfalls mutmaßlich. Daran kann man schon sehen, es gibt eigentlich kein einheitliches Fehlermuster und es ist kein einheitliches strukturelles Problem bislang zu erkennen. Dennoch nimmt der Bundesinnenminister das Thema der Datenqualität sehr ernst und hat eine gründliche Aufarbeitung angeordnet. Ich will aber auch sagen, das Thema der Datenqualität, das ist eines, dem sich der Bundesinnenminister nicht erst seit den Ereignissen rund um den G20-Gipfel und die Akkreditierungsentzüge widmet. Das neue BKA-Gesetz und das vom Bundesinnenminister angestoßene Programm Polizei 2020 werden bewirken, dass die IT-Systeme der Polizeien stärker vereinheitlicht werden und wir auch dadurch zu einer besseren Datenqualität kommen. Auf diese Weise wird zum Beispiel schneller und besser erkennbar, ob gegen dieselbe Person in zwei verschiedenen Ländern Ermittlungsverfahren geführt werden. Künftig werden insbesondere Personalien nur noch einmal gespeichert, sodass etwa Personenverwechslungen auch besser als bisher ausgeschlossen werden können. Die IT-Landschaft des BKA wird umgebaut von einer Struktur gut gepflegter, aber verschiedener Datentöpfe zu einer hochmodernen und einheitlichen IT-Architektur. Wenn eine beschuldigte Person freigesprochen wird, die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen sie abgelehnt wird oder das Verfahren dauerhaft eingestellt wird, ist eine Speicherung im Informationssystem des BKA definitiv unzulässig. Wenn sich aus der Entscheidung nämlich aber ergibt, sie ist dann unzulässig, wenn sich aus der Entscheidung ergibt, dass die betroffene Person das nicht oder nicht rechtswidrig begangen hat. Gespeicherte Daten sind dann zu löschen. Das setzt aber voraus, dass die speichernde Polizeidienststelle bzw. das BKA Kenntnis von dem entsprechenden Ausgang des Strafverfahrens hat. Und das ist trotz eigentlich bestehender Benachrichtigungspflichten leider nicht immer durchgängig der Fall. Lösungen dieses Problems, etwa im Wege einer automatisierten Datenübermittlung durch die Justiz, werden schon länger gemeinsam mit der Justizseite vorbereitet. Und einen wichtigen Beitrag soll hierbei die Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen leisten. Entgegen der landläufigen Vermutung ist es nämlich so, dass unrichtige Datenbestände nicht im Interesse der Polizeibehörden sind, sondern die Polizeiarbeit nicht erleichtern, sondern erschweren.
Dann kommen wir zu Fragen. Herr Pössl.
Herr Plate, Sie haben jetzt über die Einzelfälle gesprochen. In der Berichterstattung ging es ja aber darüber, dass es weitaus mehr Probleme in den Datenbanken oder fehlerhafte Einträge gibt als nur diese Einzelfälle. Wie ist denn da Ihre Erkenntnis? Was können Sie denn da bestätigen?
Ja, also im Wesentlichen beziehen Sie sich wahrscheinlich auf einen ziemlich alten Vorgang, der schon einige Jahre alt ist. Der ist, soweit ich das oberflächlich in der Kürze der Zeit nachprüfen konnte, richtig wiedergegeben. Da ging es um Löschungen in Datenbeständen beim BKA, die nach einer Untersuchung des BFDI letzten Endes veranlasst und auch durchgeführt worden sind. Diesen alten oder älteren Vorgang, ein paar Jahre, ich glaube 2012 oder 2013, ich müsste es jetzt nochmal nachgucken, ist zutreffend wiedergegeben. Darüber hinaus kann ich nur sagen, dass wir uns am, ja, vielleicht nicht am Anfang, aber jedenfalls noch nicht am Ende eines größeren Prozesses befinden, der sich mit der Datenqualität befasst, aber nicht nur in sicherheitsbehördlichen Datenbanken, sondern ehrlich gesagt auch noch deutlich darüber hinaus. Es gab ja hier auch in diesem Raum schon Diskussionen im politischen Raum über Datenqualität, zum Beispiel auch des Ausländerzentralregisters. Sie wissen wahrscheinlich, weil ich das auch relativ ausführlich vorgetragen habe, dass auch dort es einen Prozess gibt, zu einem ganz anderen Niveau an Datenqualität noch zu kommen. Die Sache ist bloß die, wenn wir das schauen, viele der Datenbanken in der Bundesrepublik Deutschland sind so, dass sehr viele verschiedene Stellen einliefern oder zuliefern. Und natürlich ist es so, dass jedenfalls abstrakt eine höhere Fehlerwahrscheinlichkeit gegeben ist, wenn es viele zuliefernde und datenpflegende Stellen gibt, als wenn es eine zentrale datenpflegende und dateneinspeichernde Stelle gibt. Das ist sicherlich ein Thema. Das wird ein Thema sein, das uns ehrlich gesagt auch einige Jahre beschäftigen wird. Da bin ich ganz sicher. Und da sind wir dran. Aber ich kann hier seriös keine schnellen Lösungen dafür versprechen. Das ist ein Thema, wo wirklich Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht. Wir haben gesehen, dass wir Datenbestände haben, mit denen wir eine Menge anfangen können. Aber wir wollen so viel damit anfangen können wie möglich. Und damit ist nicht gemeint zusätzliche Befugnisse, sondern damit ist gemeint Zuverlässigkeit. Und es ist aber in einem föderalen Staat eine Aufgabe, die an der viele Akteure beteiligt sind und die Zeit braucht.
Wenn ich noch einmal nachfragen darf, jetzt wird ja durch die Berichterstattung deutlich, wo Probleme liegen. Wenn ich mich jetzt in die Rolle eines Ermittlers versetze, in Zeiten von Terror und Bedrohung, dann muss man sich ja schon wundern über diese Defizite, weil man da ja dann auch davon ausgehen muss, nicht so arbeiten zu können, wie man eigentlich arbeiten wollte. Warum erst jetzt? Warum so spät?
Ja, nicht erst jetzt, will ich an der Stelle gleich sagen. Ich habe das ja eigentlich schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Das Thema der Datenqualität steht bei uns schon ziemlich eine ganze Weile im Fokus. Aber das ist eben nicht so einfach. Ehrlich gesagt, das Projekt Polizei 2020, der Bundesinnenminister hat das, für die, die es nicht mehr genau wissen, angekündigt auf der BKA-Herbsttagung 2016. Und die Vorarbeiten, wie Sie sich vorstellen können, vor einer solchen Ankündigung gehen noch wesentlich länger zurück. Das ist ein hochkomplexes, anspruchsvolles Riesen-IT-Projekt. Das ist eben nicht so, dass man da auf einen Knopf drücken kann und dann ist das praktisch alles anders oder ist die sozusagen Anhebung auf eine nächste Qualitätsstufe mit einem Knopfdruck erfolgt. Das ist ein Großprojekt und es ist ein Riesenerfolg, dass es dem Bundesinnenminister gelungen ist, dieses Projekt, obwohl das ehrlich gesagt ja eins ist, was sehr stark alle Länder betrifft, die Zustimmung aller Länder zu diesem Projekt zu bekommen. Und es ist eins, das sich bereits in der Umsetzung befindet, aber das ist nicht in wenigen Tagen gemacht.
Herr Plate, auch nochmal zur Frage, warum nicht früher gehandelt wurde. Die Warnung der Datenschützer, Sie haben selber auf 2012 hingewiesen, auf die Fallprüfung damals, finden sich in jedem Tätigkeitsbericht. Auch die Warnung davor, dass die Unschuldsvermutung durch die Art und Weise, wie auch Fälle, die nicht zu einer rechtskräftigen Verurteilung geführt haben, weiter gespeichert bleiben können, umgedreht wird, wenn die Negativprognose, die gefordert ist, nicht in jedem Einzelfall gesichert ist. Oder umgekehrt in meisten Fällen nicht vorhanden ist. Warum hat das nicht zu konkreten, auch schnellen Sofortmaßnahmen geführt, wenn die Datenschützerin oder Datenschützer sagen, Moment, hier sind erhebliche Einträge, die ohne Negativprognose erhalten geblieben sind, hier muss gehandelt werden. Wo ist die Aktivität?
Naja, wenn Sie nach Sofortmaßnahmen fragen, Sie haben das ja selber in Ihrem Bericht sehr richtig dargestellt, dass da 2012 oder 2013 eine deutlich zu große Zahl unrichtiger Datensätze aufgefallen ist, dass es dann sofort zur Löschung gekommen ist. Das ist eine Sofortmaßnahme, die glaube ich, ziemlich zielgerichtet auf das sich stürzt, wo das Problem lag. Was das dahintergehende mögliche strukturelle Problem angeht, habe ich ja eigentlich bereits ziemlich ausführlich, ich glaube sogar mehrmals gesagt, dass das mitnichten erst jetzt beginnt, sondern schon ziemlich lange die Arbeiten daran fortschreiten. Ich hatte gerade auch in meinem aktiven Vortrag erwähnt, dass es ein nicht unerhebliches Problem ist, dass häufig Rückmeldungen von der Justiz über ausgegangene Strafverfahren unterbleiben. Und dort ist ja bereits im Projektstadium die elektronische Strafakte, ich will es richtig sagen, genau, die elektronische Akte in Strafsachen in Vorbereitung. All diese Dinge, die sind ja nicht heute aus der Taufe gehoben worden oder unmittelbar nach dem Entzug der G20-Akkreditierung, sondern das sind Arbeiten, die viele, viele Monate und zum Teil mehrere Jahre zurückreichen. Es ist eben so, dass es auf solche strukturellen Fragen keine Sofortmaßnahmen gibt. Sofortmaßnahme kann nur sein, mit etwas zu beginnen. Und das ist geschehen. Aber die Ergebnisse dauern eben. Das ist so. Es sind viele Akteure beteiligt. Es sind teilweise Investitionen in IT, von verschiedenen Akteuren verschiedener Ebenen geleistet worden. Das ist ein Prozess, in dem man alle Akteure mitnehmen muss, um zu einem nicht nur guten, sondern sehr guten und zuverlässigen Ergebnis zu kommen, damit man die Arbeit von Sicherheitsbehörden auf die bestmögliche Grundlage stützen kann. Aber es geht eben nicht von heute auf morgen.
Darf ich nachfragen?
Bitte.
Ich verstehe, dass nicht sozusagen alles, was schiefläuft, innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten umgedreht werden kann. Trotzdem haben wir ja den Befund, dass in den wirklich großen Fallgruppen, also innere Sicherheit, im Moment 110.000 Personen gespeichert sind mit 1,15 Millionen Datensätzen über Delikte, obwohl es im ganzen letzten Jahr überhaupt nur 42.000 Straftaten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität gab, also ein Faktor 27 als Differenz. Wir haben im Bereich der Rauschgiftkriminalität 700.000 Personen, die da gespeichert sind. Da ist doch prima facie erkennbar, dass es unendlich viel mehr Personen und Delikte gibt, die da gespeichert sind, oder Deliktvorgänge, die gespeichert sind, als es überhaupt Straftaten gab. Und wenn man dazu noch weiß, dass auch in den Statistiken viele Einträge zum Beispiel zu Rauschgift bis in die 80er Jahre zurückgreifen, muss doch sofort erkennbar sein, dass da etwas nicht stimmt. Und warum ist das in den letzten Jahren als Zahlen gewachsen und nicht zumindest erstmal sozusagen stabilisiert worden?
Ja, sofort erkennbar, wie Sie sagen, ist das eben nicht. Also vielleicht ist das Ihnen sofort erkennbar, aber da haben Sie sozusagen einen offenbar analytischen Wissensvorsprung, den die Sicherheitsbehörden nicht haben. Aber so eine einfache Rechnung, die ein bisschen, ich will sie nicht Milchmädchenrechnung nennen, aber so eine einfache Rechnung, wie Sie sie anstellen, kann man eben nicht vornehmen. Erstens ist es so, dass bestimmte Dinge auch mehr als nur ein Jahr gespeichert sein dürfen. Und deswegen allein der Umstand, dass in einem Jahr x weniger, deutlich weniger von mir aus auch Straftaten begangen worden sind, als sich in diesen Dateien eingespeichert finden, letztlich lässt sich daraus überhaupt keine Aussage seriös ableiten. Richtig ist aber natürlich, dass man sich das anschauen muss. Das brauche ich, glaube ich, nicht zu wiederholen, weil ich es schon gesagt habe. Wieso die Datenmengen angewachsen sind, kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt keine vertiefte Analyse hier von der Bank aus anbieten. Das wäre, glaube ich, auch unseriös. Ich will mich dazu gerne nochmal schlau machen, was man dazu sagen kann. Aber es scheint mir nicht besonders fernliegend, wenn ich ehrlich bin, dass auch ein Anwachsen von Daten, das jetzt prozentual, glaube ich, ich habe es nicht nachgerechnet, aber im eher überschaubaren Bereich erfolgt ist in den letzten Jahren. Solches Anwachsen ist festzustellen. Die Zahlen sind richtig, die Sie gerade genannt haben. Ich glaube, wir haben sie Ihnen auch zugeliefert. Und im Übrigen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich dem, was ich schon gesagt habe, noch hinzufügen kann. Es sei denn, ich habe etwas Konkretes von Ihnen vergessen, dann sagen Sie es gerne nochmal.
Moment, so. Das ist verständlich zu halten. Ich verstehe, dass es mehr Einträge gibt als 42.500, weil auch Einträge aus früheren Jahren gibt. Aber ein Faktor 27 erscheint für mich prima facie und auch die Juristen, mit denen ich gesprochen habe, nicht plausibel und nicht nachvollziehbar. Wenn es der Faktor 10 gewesen wäre, hätte man es auf 10 Jahre zurückrechnen können. Aber ein Faktor 27, dafür muss ich eine Erklärung geben.
Ja, nochmal, Herr Hens, ich nehme das gerne zur Kenntnis, dass das für Sie nicht nachvollziehbar ist. Ich kann Ihnen, das will ich gerne einräumen, hier von der Bank aus nicht sofort eine Erklärung dazu anbieten, da ich jetzt gerade erstmals mit diesem Zahlenverhältnis von Ihnen konfrontiert werde. Mir das selber jetzt, das war also nicht der Teil der Vorbereitung, die ich hier gewissenhaft unternommen habe für diese Sitzung. Ich gehe dem gerne nochmal nach. Ich will aber auch sagen, nur dass Sie sagen, Juristen, mit denen Sie gesprochen haben, ist es nicht plausibel. Also erst einmal gibt es viele Juristen, wenn ich das so sagen darf, und zweitens ist es keine juristische Frage. Die Frage, ob wieso diese Zahl sich so stark entwickelt hat, ist eigentlich in erster Linie eine mathematische Frage, möglicherweise eine kriminologische, aber keine juristische Frage. Insofern kann man, glaube ich, allein daraus, dass Sie mit Juristen gesprochen haben, die das nicht nachvollziehen können, ebenso wie Sie es nicht können, ehrlich gesagt nicht besonders viel ableiten.
Aber wenn Sie weitere Erklärungen haben über den Faktor 27, wären wir für eine Nachlieferung dankbar. Jetzt macht erstmal Herr Steiner weiter.
Ja, Herr Plate, ich erinnere mich noch daran, als der Minister das BKA-Gesetz vorgestellt hat, die Neufassung des Ganzen und auch damit verbunden eben die IT-Projekte und die, sagen wir mal, Abschaffung der Verbunddateien im alten Sinne hin in Richtung einer zentralisierten IT-Infrastruktur. Eine der Sachen, die aber jetzt gerade auffallend sind in diesem Kontext, wird damit ja nicht behoben, wenn ich das richtig weiß, nämlich dass nach wie vor datenverantwortende Stelle die einliefernde Stelle bleibt, also beispielsweise nehmen wir jetzt einfach irgendein LKA in dieser schönen Republik, was ein Datum einliefert. Das bleibt weiter verantwortlich, auch für die Richtigkeit. Praktisch prüfen tut das im BKA an der Stelle dann auch keiner, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch bei der Datenschutzaufsicht ist es ja so, dass weiterhin entsprechend eben nicht zum Beispiel die Bundesdatenschutzbeauftragte, sondern die Landesdatenschutzbeauftragten bei der jeweils einliefernden Stelle zuständig bleiben. Da frage ich mich so ein bisschen, Wo ist da dann jetzt das, was Sie da an Verbesserung beim Datenschutz so richtig ausmachen können, so wie Sie es eben vorgetragen haben, dass es dort Verbesserungen geben könnte?
Ja, also ich habe das zum Teil ja schon skizziert. Es geht unter anderem darum, dass es nur eine einmalige Speicherung von Personendatensätzen geben wird, was jetzt nicht der Fall ist. Zum anderen ist es so, dass ich zwar, das gilt weiterhin, sage, der Minister ist an dem Problem der Datenqualität schon länger dran und das Projekt Polizei 2020 genannt habe. Ich habe aber auch gesagt, der Bundesinnenminister hat eine gründliche Aufarbeitung angeordnet. Und daraus folgt, wir haben bereits wichtige Lösungsansätze, die ich genannt habe, um dem Problem oder der Herausforderung Datenqualität, Verbesserung der Datenqualität näher zu kommen. Aber das ist durchaus möglich, dass im Rahmen der Aufarbeitung sich herausstellt, dass das allein noch nicht ganz ausreichend sein wird, dass noch mehr hinzukommen muss. Und richtig haben Sie das natürlich dargestellt mit den verschiedenen Datenbesitzern, die weiter Verantwortung tragen, mit der zersplitterten Datenschutzaufsicht, die eben jeweils sozusagen im Land des Datenbesitzers erfolgen muss, nach geltendem Recht. All das ist richtig. Aber allein, dass man sozusagen schon einen guten Ansatz, um Teile des Problems zu lösen, gefunden hat, heißt natürlich nie, und das ist ehrlich gesagt bei Politik immer so und bei der Entwicklung von Recht, dass das auf jeden Fall schon alles gewesen sein muss. Also wenn bei der Aufarbeitung herauskommt, dass noch mehr getan werden muss, dass möglicherweise eine einheitliche Zulieferung sichergestellt werden muss und eine Beseitigung der zersplitterten Aufsicht, dann können das natürlich Rechtsetzungsvorschläge sein. All das ist jetzt aber zu früh, um das jetzt hier definitiv anzukündigen, gerade weil die Aufarbeitung eben noch läuft.
Zusatzfrage aber ans Justizministerium an der Stelle. Herr Maas hat ja heute dann sich auch selbst dazu geäußert, dass Aufklärung dringend notwendig sei. Da ist natürlich schon die Frage, wenn man sich das anhört, was Herr Plate vorträgt, wenn denn eben der ganze Bereich der Gerichtsbarkeit mit seinen digitalen Zulieferungen, die dort notwendig wären, bislang da nicht funktioniert hat an der Stelle. Woran liegt das denn? Also müsste man dann nicht konsequenterweise sagen, dann dürfen solche Ermittlungsverfahren gar nicht erst aktenkundig gemacht werden?
Vielen Dank für die Frage, Herr Steiner. Also letzteres würde ich jetzt nicht unterstreichen, dass die nicht aktenkundig gemacht werden dürfen. Ermittlungsverfahren, es besteht ja eine gesetzliche Pflicht zum Einschreiten der Strafverfolgungsbehörden, wenn sie Anhaltspunkte für eine Straftat haben, und die können auch erfasst werden. Die Frage ist tatsächlich, was ja auch Herr Plate aufgeworfen hat, diese Weiterleitung eventueller Freisprüche oder Verfahrenseinstellungen an die Polizeien durch die Staatsanwaltschaften. Und da sieht § 482 Absatz 2 StPO, also der Strafprozessordnung, bereits eine entsprechende Regelung vor, dass so eine Meldung zu erfolgen hat. Soweit das nicht immer erfolgt ist, und dafür gibt es Anhaltspunkte, dass es da Probleme gab, dass das schnell genug zurückgemeldet worden ist, sind wir mit der Einführung der elektronischen Akte, die ist ja dieses Jahr beschlossen worden vom Deutschen Bundestag im Mai, sind wir da am Werk, dass das automatisiert erfolgen soll. Die wird ja auch pilotiert und die beinhaltet ein automatisiertes Mitteilungsverfahren, und daher hofft man sich, dass diese eventuellen Missstände, die ich jetzt hier in Zahlen nicht belegen kann, weil das auch in erster Linie in den Ländern erfolgt, aber sind da wachsam, dass das halt zur Behebung dieser eventuellen Probleme führt.
Herr Plate, Sie können ergänzen noch.
Ja, ich will jetzt gar nicht zu dem Thema, was bei Frau Bär-Henner gelandet ist, ergänzen, sondern zu diesem 27-fach-Verhältnis, weil ich gerade eine Zulieferung bekommen habe, aus der sich ergibt, die Datei, die Sie erwähnt haben, Inpol-Fall mit über 1 Million Einträgen, das sind nicht alles Personeneinträge, sondern da sind auch Sachen drin gespeichert, Kfz-Telefonnummern und alles zum Ereignis. Das heißt, Sie können diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben, gar nicht in ein sinnvolles Verhältnis setzen.
Wie viele Personen sind denn drin?
110.000. Herr Gieber.
Herr Plate, ich würde gerne noch ein bisschen auf den Gesamtzusammenhang da schauen. Ihr Minister hat ja auch nach dem Entzug der Akkreditierung, wie mehrere andere, davon gesprochen, dass möglicherweise dort schwere Straftaten gedroht haben und dass es Hinweise auf schwere Straftaten bei den Kollegen gab, die da die Akkreditierung entzogen haben. Jetzt scheinen ja, also 4 sind schon mal ganz raus, da hat es richtige Fehler gegeben. Und verstehe ich das richtig, bei den 5 anderen, die dann betroffen waren, da bestand sozusagen der Verdacht nur, dass die schwere Straftaten begehen könnten aufgrund von fehlerhaften Akten? Oder bleiben Sie bei der Aussage, dass überhaupt einer von den 9 nach jetziger Überprüfung, dass es da belastbare Hinweise darauf gab, dass er entweder dem linksextremen, gewaltbereiten Spektrum angehört oder ähnliches? Oder ist letztlich das alles mittlerweile jetzt in sich zusammengefallen und wir reden nur noch darüber, was gespeichert wurde und was nicht?
Also vielleicht mit Letzterem zu Beginn, darüber, was gespeichert wurde und was nicht. Darüber reden jetzt ja natürlich nicht nur wir, sondern das ist ja auch sehr stark von Ihnen gekommen, das Interesse darüber zu sprechen. Das finde ich auch absolut legitim, deswegen antworte ich da gerne. Hinsichtlich der anderen Frage, ob es weiter so ist, dass es einen bestimmten Personenkreis gab, bei dem es erhebliche Verdachtsmomente gab, dass Sicherheitsrisiken bestehen können, ist die Antwort ja, ganz klar ja. Ich habe ja gesagt, es ist so, dass bei 4 Personen man möglicherweise 5 am Ende dazu kommt, nach bisheriger, jetziger Bewertung, dass ein Entzug zu Unrecht erfolgt ist. Und das ist das Bild, was sich ergibt, nachdem die Fälle alle, natürlich noch nicht alle mit der gleichen Tiefe, aber grundsätzlich alle angeschaut worden sind.
Eine Zusatzfrage dazu. Wir haben ja schon oft hier darüber geredet. Da wurde sowohl von Herrn Seibert als auch von Ihnen oder einem von Ihren Kollegen immer wieder ausgeführt, es sei ja so eine sehr schwierige Abwägung gewesen, sozusagen das Sicherheitsinteresse des Gipfels und auf der anderen Seite die Pressefreiheit. Das habe ich immer so verstanden, dass man diese Fälle natürlich, bevor man sich für den Entzug entschieden hat, auch sehr genau geprüft hat. Nun würde so eine Prüfung ja einschließen, dass man zum Beispiel bei den hinweisgebenden Stellen mal einmal nachfragt, was ist denn nun eigentlich aus dem Verfahren geworden oder was auch immer. Das ist aber offenbar nicht passiert, sondern man hat diese Daten, die es da gab, in diesen Auszügen aus den Dateien einfach so genommen, wie sie waren und hat dem auch das nicht angezweifelt. Also dieser Zweifel kommt sozusagen erst jetzt, wo man feststellt, das hätte man streichen müssen, das hätte man streichen müssen.
Also ich kann da jetzt ehrlich gesagt nicht in die Details der Zulieferung gehen, die dem BKA vorgelegen haben. Das sind ehrlich gesagt, das sind alles sicherheitsempfindliche Informationen, Verschlusssacheninformationen. Ich kann jetzt auch ehrlich gesagt einfach schlicht aus meinem konkret mir vorliegenden Wissen nicht bei jedem Einzelfall sagen, welche Detailschritte die Person, die letzten Endes den Vorschlag unterbreitet hat, die Akkreditierung zu entziehen, im Einzelnen unternommen hat. Welche Abklärung kann ich Ihnen ehrlich gesagt aus dem Stand nicht sagen. Ich weiß aber, dass eine sehr sorgfältige Abwägung stattgefunden hat und ich kann auch sagen, nicht in der Kürze der Zeit, die ehrlich gesagt dann zur Verfügung stand, in der konkreten Gipfelsituation. Es hat sich ja auch, das habe ich hier schon mehrfach vorgetragen, die Entscheidung daraus ergeben, dass sich auf dem Gipfel selber nach Einschätzung des BKA eine Zuspitzung der Sicherheitslage ergeben hatte. In der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit können Sie bei der Vielzahl von Einträgen, ehrlich gesagt, die es zu dem Personenkreis insgesamt gab, ob richtig oder nicht, nicht bei jedem Eintrag, ehrlich gesagt, nach der Justiz hinterher telefonieren und fragen, hat es da irgendwie einen Freispruch gegeben. Ehrlich gesagt, ja, bei der Landesjustiz sind jetzt auch nicht immer 24/7 Erreichbarkeiten gewährleistet und dergleichen. Ob ich vielleicht trotzdem mehr dazu herausfinden und Ihnen geben kann, zu der Frage, welche Abklärungsschritte im Einzelnen vorgenommen worden sind, will ich gerne prüfen.
Kleiner Zwischenhinweis, zu diesem Thema haben wir noch 6 Wortmeldungen und dann warten 6 Kollegen mit weiteren Themen. Herr Jung, bitte.
Nee, ich mach's kurz. Herr Platt, wie viele Mitarbeiter im BKA befassen sich mit Datenschutz aktuell?
Kann ich Ihnen ehrlich gesagt auswendig nicht sagen.
Gibt es da welche?
Meinen Sie die Frage ernst?
Ja.
Ja.
Wie viele, wenn Sie das nachreichen?
Dazu habe ich alles gesagt. Ich kann es Ihnen auswendig nicht sagen. Ich kann es gerne versuchen nachzureichen.
Herr Jessen.
Herr Plate, wenn 4, möglicherweise 5 von 32 Fällen aus heutiger Sicht, so sagten Sie es, dass der Akkreditierungsentzug sicher falsch gewesen sei, bei wie vielen der übrigen 27 oder 28 war mit der gleichen Klarheit aus heutiger Sicht der Akkreditierungsentzug sicher richtig?
In solchen Kategorien, Herr Jessen, denke ich ehrlich gesagt nicht. Also ich kann Ihnen erstmal die mitteilen, die sicher falsch waren. Daraus folgt, dass bei allen anderen Fällen das BKA nach derzeitigem Erkenntnisstand davon ausgeht, dass die Entscheidung zutreffend war. Es gibt nicht irgendwie ein bisschen rechtswidrig oder so. Das ist im Recht ehrlich gesagt nicht vorgesehen. Ich schließe natürlich trotzdem nicht aus, dass einzelne Fälle, die im Moment auch vor Gericht liegen, weil die Betroffenen geklagt haben, dass man bei denen vielleicht im Einzelnen bei diesem oder jenem Fall darüber streiten wird, mit vielleicht auch unterschiedlichem Ergebnis vor der Justiz, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Aber das kann ich ehrlich gesagt nicht vorwegnehmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand des BKA, und das ist der Kenntnisstand auch des BMI, ist es so, dass bei 4 wahrscheinlich 5 Fällen es nicht gerechtfertigt war. Und daraus folgt, bei den anderen haben wir im Moment keine Zweifel daran, dass sie gerechtfertigt waren.
Amen.
Herr Plater, Sie haben ja jetzt selber auch schon eingeräumt, dass es da Fehler und Probleme gibt. Es wurde gegen die Unschuldsvermutung verstoßen. Kollegen wurden an ihrer Berufsausführung gehindert. Sie wurden dem Verdacht, dass sie Straftaten begangen haben, ausgesetzt und damit wurde ihr Ruf geschädigt. Bereut der Minister das eigentlich oder möchte er sich bei den Kollegen entschuldigen?
Ja, vielleicht hake ich erstmal ein, weil Sie sagen, habe ich jetzt eingeräumt. Das ist schon mal nicht zutreffend. Also ich habe es erneut jetzt eingeräumt, aber das ist mehrfach ja schon gesagt worden, dass es Fehler gab. Hier wurde auch von dieser Bank schon gesagt, dass aus hiesiger Sicht es Entschuldigungen geben muss und zum Teil auch schon gegeben hat. Ehrlich gesagt, Rufschädigung kann ich jetzt so richtig nicht erkennen, weil das BMI in keinem Fall öffentlich gemacht hat, um welche Personen es geht, sondern hier immer ohne Personenbezug ausgekommen ist. Das ist bei Ihnen in den Medien nicht immer so gewesen. Und auch die Betroffenen haben teilweise aktiv selbst entschieden, Dinge öffentlich zu machen. Ich weiß auch von Fällen, wo Anwälte von Betroffenen ohne Rücksprache mit den Betroffenen öffentlich gemacht haben, was den Betroffenen geschrieben worden ist. All das ist kein Regierungshandeln. Ich kann das nicht gut finden, aber ehrlich gesagt, das sind Entscheidungen, die weder im BMI getroffen worden sind, noch hier verantwortet werden.
Nachfrage, also bereut der Minister das jetzt und möchte er sich entschuldigen?
Darauf habe ich schon geantwortet. Ich war aber ehrlich gesagt ohnehin nicht fertig, weil Sie auch noch etwas anderes gefragt hatten oder in den Raum gestellt haben. Verletzung der Unschuldsvermutung. Ich weiß nicht, ob Sie Jurist sind, aber das ist mit Verlaub Unsinn, weil die Unschuldsvermutung spielt bei der Gefahrenabwehr überhaupt nicht dieselbe Rolle wie bei der Frage, ob repressiv gegen jemanden vorgegangen wird. Das ist keine Frage, die überhaupt in diesem Themenfeld eine unmittelbare Anwendung findet. Dass Sie das schon wissen, dass eine Verletzung der Unschuldsvermutung stattgefunden hat, finde ich bemerkenswert. Das kann ich jedenfalls so nicht erkennen. Das ist, vielleicht meinen Sie das eher so allgemeinsprachlich, aber juristisch ist es Unfug.
Herr Zweigler.
Frau Demmer, wie geht denn das Bundespresseamt jetzt mit den 4, 5 oder wie vielen Fällen von Kollegen, denen die Akkreditierung dann wirklich zu Unrecht entzogen wurde? Werden die informiert? Kriegen die ein Schreiben, wo drin steht, tut uns leid, Stelle XY hat uns da Informationen gegeben, die nicht zutreffen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Herr Seibert hat hier das ja schon zum Ausdruck gebracht, dass wir das natürlich auch sehr bedauern und dass wir uns da entschuldigen in den Fällen, in denen die Sicherheitsbehörden uns mitgeteilt haben, dass die Akkreditierung aufgrund von Verwechslungen oder in anderen Fehlern irgendwie fehlerhaft entzogen wurde. Insgesamt haben wir angekündigt, dass wir die Abläufe überprüfen und bewerten. Und einen neuen Stand dazu kann ich Ihnen
also darüber hinaus sagen. Wir bekommen ein Schreiben, wo auch darauf hingewiesen wird, welche Stelle hier, mit Verlaub gesagt, hier Mist gemacht hat. Ich sage es mal ganz landläufig.
Über die Art und Weise, wie wir uns entschuldigen, wissen wir jetzt hier nicht. Also kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
Herr Hinze.
Herr Plate, nur fürs Protokoll, der Vorwurf des Unfugs beim Thema Unschuldsvermutung würde ja dann auch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz treffen. In dem von Ihnen zitierten Artikel heute ist ja auch die Datenschutzbeauftragte mit genau diesem Vorwurf, dass nämlich hier eine Umkehrung der Unschuldsvermutung drohe, zitiert worden. Also das würde ich aber gerne noch zum Protokoll geben. Die Frage ist aber eine andere. Wenn Sie sagen, nach jetzigem Stand gehen Sie davon aus, dass über die maximal 5 Fälle hinaus es keinen Zweifel gibt, dass der Entzug der Akkreditierung sinnvoll war oder angemessen war. Ich habe heute einen Fall vorgestellt, wo jemand einer schwerwiegenden Straftat bezichtigt wurde in den Akten, beziehungsweise das festgehalten wurde, glaube ich, in 4 verschiedenen Dateien, nämlich der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Da kriegt man erstmal einen Schreck, denkt an Terrorismus. Der Fall ist nach wenigen Tagen, eingetragen wurde mit einem Anfangsverdacht, als Irrtum aufgeklärt worden. Das ist absolut sozusagen zweifelsfrei, dass er diese Tat nicht begangen hat. Der ist in den 5 noch nicht drin. Und jetzt ist meine Frage, wenn Sie jetzt 7 Wochen Zeit hatten, also das BKA 7 Wochen Zeit hatte, nochmal zu überprüfen, ob denn tatsächlich die Datenqualität valide war, wie kann so ein offensichtlicher Irrtum als 6. Fall, und ich könnte ihn weitere nennen, als 6. Fall noch durchrutschen? Oder würden Sie auch bereit sein, ihn sozusagen nach Überprüfung nochmal als 6. Fall dazu zählen?
Ja, Herr Hinze, vielen Dank, dass Sie das nochmal alles sozusagen aufgeführt haben, was Sie in dem Artikel geschrieben haben. Ich kenne den Artikel, ich habe ihn gelesen, trotzdem danke. Zu dem konkreten Fall, den Sie dort aufgelistet haben, dass ich dazu nicht Stellung nehmen kann aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, ist, glaube ich, klar. Wie Sie darauf kommen, dass der nicht in den 5 Fällen enthalten ist, die ich vorher genannt habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Gesagt habe ich das jedenfalls nicht. Ich werde dazu auch gar nicht Stellung nehmen, weil das aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes unmöglich ist, dass ich zu dem Einzelfall Stellung nehme. Da bitte ich echt um Verständnis. Das kann ich nicht machen. Ich beteilige mich nicht daran, aus formalen Gründen, aber auch ehrlich gesagt aus tiefster innerer Überzeugung. Das ist ungehörig, wenn ich in der Öffentlichkeit über solche personenbezogenen Daten spreche und auch rechtswidrig. Deswegen mache ich es nicht. So, die anderen Fragen sind letztlich Anschlussfragen daran. Ich glaube, da kann ich nicht viel zu sagen. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist, es war, glaube ich, eher eine Feststellung, aber ich fasse es jetzt mal als Frage auf und antworte dazu. Die Auffassung der Bundesdatenschutzbeauftragten, sollte sie sich in der Tat so geäußert haben, die Rechtsauffassung teile ich nicht.
Darf ich eine Nachfrage stellen?
Bitte.
Ich stelle die Frage noch mal abstrakter. Wenn Sie sagen, es gäbe keine Zweifel, dass die übrigen 27 dann zu Recht diesen Bescheid bekommen hätten und ausgeschlossen wurden. Was macht Sie so sicher, wenn jetzt ständig neue Zweifel auftauchen?
Ich habe das spielt ja ehrlich gesagt in diesem Gesamtthemenkomplex eine große Rolle, dass unvollständige oder auch nicht richtige Zitieren von regierungsamtlichen Äußerungen. Ich habe gar nicht gesagt, ich habe keine Zweifel, sondern ich habe gesagt, nach bisheriger Erkenntnislage liegen mir keine Zweifel dazu vor. Es ist so, dass ich auch gesagt habe, dass die Fälle alle angeschaut worden sind, aber bislang noch in unterschiedlicher Tiefe, was auch damit zu tun hat, dass das Anschauen insbesondere andere Akteure und Abfragen bei anderen Akteuren involviert und ehrlich gesagt auch natürlich deren Antworten, belastbare Antworten voraussetzt. Und vor diesem Hintergrund habe ich bislang nach derzeitiger Erkenntnislage keine Zweifel. Ich habe nicht gesagt, ich kann apodiktisch ausschließen, dass in der Zukunft noch Zweifel aufkommen. Das habe ich wirklich absolut nicht gesagt. Und falls das unklar gewesen sein sollte, hoffe ich, ist jetzt klar.
Abschließend, Herr Steiner.
Ja, geht auch ganz schnell. Frau Demmer, ich habe es versucht, in den Protokollen gerade nochmal nachzuvollziehen, vielleicht ist es aber auch einfach nie gesagt worden. Ich wollte ganz gerne einfach mal wissen, wie viel Zeit ist denn eigentlich vergangen, seitdem man an Herrn Seibert damals herangetreten ist und seine Entscheidung, ja, dieser Liste entziehen wir jetzt die Akkreditierung. Einfach nur, wie viel Zeit ist dazwischen vergangen?
Das verstehe ich nicht. Welche beiden Punkte, welchen
also
Zeitraum
zwischen? Man ist an Herrn Seibert herangetreten und hat gesagt, wir haben hier Bedenken bei folgender Liste und dann seine Entscheidung.
Das muss ich Ihnen auch nachreichen. Also, das sind ja dann Stunden.
Das weiß ich jetzt nicht.
Weil ich das reichen will.
So, wir kommen noch mal zum Thema Engpassberufe zurück. Sie haben da noch eine Nachlieferung. Die können wir dann direkt abliefern hier.
Ja, ich kann vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung nachliefern, weil wir dazu zwei Nachfragen hatten. Also im Bericht selbst, den Sie online bei uns auf der Homepage finden, direkt auf der Startseite, finden Sie ganz am Schluss des Berichtes auf Seite 72 eine Liste aktueller Engpassberufe, die ich Ihnen jetzt, das Vorlesen möchte ich Ihnen ersparen, aber ich kann vielleicht sagen, dass an oberster Stelle die Bereiche Metallbau und Schweißtechnik, Fahrzeug, Luft- und Raumfahrt sowie Schiffbautechnik stehen, Mechatronik und Automatisierungstechnik sowie Energietechnik und dann im weiteren Verlauf auch der Baubereich noch auftritt, sowie Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienste, Geburtshilfe, Human- und Zahnmedizin.
Dazu noch Nachfragen. Dann habe ich jetzt Wortmeldungen von Herrn Röser, von Herrn Zweigler, von Herrn Lange, von Herrn Jolkfer, von Herrn Menn, von Ihnen und von Herrn Jung. 1, 2, 3, 4, die schreibe ich mir noch auf. Währenddessen kann Herr Röser schon mal beginnen. Wo sitzen Sie? Da.
Eine Frage an das Verkehrsministerium. Es soll ja jetzt am Montag die erste Runde der Expertengruppe zur Dieselnachrüstung stattfinden. Können Sie genau sagen, wer daran teilnimmt? Und gehören zu den Teilnehmern auch ausländische Autohersteller? Die zweite Arbeitsgruppe, wann tagt die das erste Mal und wer nimmt daran teil?
Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass die erste Expertengruppe mit dem Thema Emissionsreduzierung bei den im Verkehr befindlichen Fahrzeugflotten am Montag tagen wird, wie Sie bereits wissen, und zwar unter dem Vorsitz von Herrn Odenwald, von Staatssekretär Odenwald aus dem BMVI. Einzelne Teilnehmer kann ich Ihnen jetzt von hier nicht nennen. Allerdings ist es so, dass die Details vor Ort noch erarbeitet werden. Dann die zweite Sitzung, die Expertengruppe Nummer 2, wird sich dem Thema widmen, Verkehrslenkung, Digitalisierung und Vernetzung. Und diese sollte am 28.08. stattfinden. Genau, hatte schon getagt. Genau, ich kann Ihnen aber sagen, wer eingeladen worden ist zu diesen einzelnen Expertengruppen, das hilft vielleicht auch. Eingeladen wurden zu der ersten Gruppe, die am Montag tagen wird, unter anderem Bundesministerien, Bundeskanzleramt, Länderministerien, also die teilnehmenden Länder des Dieselforums vom 2.8., nachgeordnete Behörden, kommunale Spitzenverbände, Industrieverbände, technische Dienste, Umweltverbände, Verbraucherschutzverbände, Handwerk, Zulieferer und auch Professor Dr. Wachtmeister von der TU München als Experte aus Wissenschaft und Forschung. Bei der Expertengruppe, die schon getagt hatte, das ist die sogenannte Expertengruppe Nummer 2, Verkehrslenkung, Digitalisierung und Vernetzung, wurden eingeladen, eben auch Bundesministerium. Es geht auch um die Länderministerien, also das heißt Länder mit Gebieten, in denen anhaltend gegen die NO2-Grenzwerte verstoßen wird. Kommunen, Verbände sind dabei gewesen, allerdings auch sonstige Experten, wie zum Beispiel das Deutsche Institut für Urbanistik.
Ausländische Autohersteller?
Dazu kann ich Ihnen im Moment nichts sagen.
Dann wechseln wir zu Herrn Zweigler.
Ja, eine andere Frage, aber die gleiche Adressatin, Frau Friedrich. Es gibt Medienberichte, wonach Ihr Haus prüft die Privatisierung bestimmter Wasserstraßenprojekte. Elbe-Lübeck-Kanal und Trockendock in Brunsbüttel und andere nach diesem PBU-Modell, also Planen, Bauen, Unterhalten. Ich wollte gern wissen, was genau wird da bei Ihnen geprüft und was ist da geplant?
Also grundsätzlich erst einmal, es geht nicht um die Privatisierung von Wasserstraßen. Das ist ausgeschlossen. Im Bereich Wasserstraßeninfrastruktur, und das ist richtig, wollen wir schauen, wie wir die Sanierung dynamisieren können. Und dazu werden einzelne Modelle auch betrachtet, unter anderem das PB-Modell. Dabei geht es um Planung und Bau und auch das PBU-Modell, Planung, Bau und Unterhaltung. Also das heißt, es geht um die Möglichkeit der Vergabe von Bauprojekten. Es geht hier, und das muss ich auch noch einmal betonen, nicht um ÖPP, nicht um öffentlich-private Partnerschaften, da hier keine Fremdfinanzierung auch vorliegt. Und auch das gilt es noch einmal zu sagen, da ist noch nichts geplant. Es wird einfach betrachtet erst einmal. Es wird eben eine Durchführung von einzelnen Pilotprojekten zunächst erwogen. Und das bedeutet, dass erste Vorüberlegungen im Ministerium, aber auch bei der Generaldirektion für Wasserstraße und Schifffahrt, bei der GDWS, vorgenommen werden. Und dazu gibt es eben, wie gesagt, die Überlegungen zu drei Projekten. Das ist einmal der Ausbau des Stichkanals nach Hildesheim, ein Trockendock zur Instandsetzung von Schleusentoren am Nord-Ostsee-Kanal und der Ausbau des Elbe-Lübeck-Kanals. Aber wie gesagt, um es nochmal zu betonen, eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen. Nicht über die Pilotprojekte und auch über die Modelle bzw. den Einsatz dieser Modelle.
Also Sie sagten, wenn ich nachfragen darf, Pilotprojekte werden erwogen. Vor dem Hintergrund, dass der Betreiber der A1 Mobil in Insolvenz geht, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Sie haben schon Riesenprobleme zum ÖPP jetzt.
Das sind zwei verschiedene Sachen. Es gibt den Straßenbereich, es gibt den Wasserbereich und wie gesagt, es sind keine öffentlich-privaten Partnerschaften, die im Wasserbereich geplant sind. Es geht hier um, wie Sie schon sagten, PB-Modelle und PBU-Modelle. Und bei den Pilotprojekten geht es insbesondere darum, dass die Verwaltung auch Erfahrungen sammeln kann mit solchen Sachen. Aber wie gesagt, das wird erwogen und es gibt erste Vorüberlegungen. Aber eine Entscheidung dazu im Wasserbereich ist noch nicht gefallen. Das Thema ÖPP, und da bleibt der Bund dabei, ist ein gutes und sinnvolles Anliegen im Bereich oder der Bundesfernstraßen.
Herr Röse.
Nachfrage zum Thema PBU. Was umfasst das U für Unterhaltung? Gehört dazu nur die bauliche Unterhaltung oder auch der tagtägliche Betriebsdienst, also Grünschnitt, Schleusenwärter und Ähnliches?
Nein, also Unterhaltung umfasst wirklich nur die befristete Unterhaltung eines Bauwerks.
Also bauliche Instandsetzung, aber nicht der Betrieb?
Soweit mir bekannt ist, nicht der Betrieb.
Das nächste Thema formuliert Herr Lange.
Ja, nochmal eine Nachfrage zu Air Berlin ans Wirtschaftsministerium. Mit ein bisschen Abstand können Sie mir nochmal sagen, wie Sie nun den Eilantrag, den Germania gestellt hat, bewerten? Also wird das irgendwelche Auswirkungen und welche dann auf das Verfahren haben? Hätte ich gerne gewusst, der Kredit vielleicht heute oder ob das Geld heute geflossen ist und wenn nein, warum nicht, woran hakt es denn noch? Danke.
Ja, vielen Dank. Vielleicht beginne ich mit Ihrer zweiten Frage. Da gibt es jetzt keinen neuen Stand zu dem, was wir am Montag hier ausgeführt haben. Derzeit läuft die technische Umsetzung für die Auszahlung des Kredites. Das sind eben notwendige technische Schritte. Die laufen auch alle planmäßig und wie geplant ab. Daraus können Sie entnehmen, es ist noch nicht ausgezahlt, aber wie gesagt, die technische Umsetzung läuft dort planmäßig ab. Zu Ihrer zweiten Frage zum Antrag der Germania beim Landgericht Berlin. Es ist richtig, es ist gestern ein Eilantrag der Germania gegen die Bundesregierung gestellt worden. Dieser ist auch im Bundeswirtschaftsministerium eingegangen und in anderen Ressorts der Bundesregierung. Wir werden diesen Antrag jetzt natürlich prüfen. Der Übergangskredit der Bundesregierung, und das wissen Sie, wurde bereits am 15.08.2017, also vor 2 Wochen, bei der Europäischen Kommission notifiziert. Und seither gab es auch schon Gespräche mit der Europäischen Kommission, die auch weiter andauern und weiter stattfinden. Die Europäische Kommission hat sich ja gestern und heute auch selbst zu Wort gemeldet und das nochmal bestätigt, dass die Gespräche stattfinden und konstruktiv stattfinden. Und der Übergangskredit entspricht den Vorgaben der Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien der Europäischen Kommission. Und wir als Bundesregierung gehen davon aus, dass die EU-Kommission dann zügig genehmigen wird. Die Einreichung, allein die Tatsache, dass die Einreichung des Antrags der Air Germania erfolgt ist beim Landgericht Berlin, hat keine aufschiebende Wirkung.
Air Berlin hat angekündigt, eventuell Langstreckenflüge streichen zu müssen. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Kredit, der noch nicht geflossen ist, und dieser Ankündigung aus Ihrem Wissen heraus? Und wenn ich noch vielleicht die beiden anderen Ressorts fragen darf, ob Sie sich da auch noch zu äußern wollen. Also Germania hat ja auch, glaube ich, das BMF angesprochen oder angeschrieben und das Verkehrsministerium.
Also wie gesagt, der Übergangskredit der Bundesregierung steht, der ist gewährt in Höhe dieser 150 Millionen. Und wie jetzt Air Berlin auch im laufenden Insolvenzverfahren tätig wird, das kann ich nicht kommentieren. Und das ist auch Sache von Air Berlin.
Finanzen?
Danke für die Gelegenheit. Ich passe.
Verkehr?
Ich kann dem auch nichts hinzufügen.
Nächstes Thema kommt von Herrn Jörg, bitte.
Frau Demmer und eventuell Herr Plate, mich würde interessieren, wie jetzt die Bundesregierung die Gefahr einschätzt, dass es in den verbleibenden 3,5 Wochen bis zur Bundestagswahl es noch zu einem Versuch der Einflussnahme von außen auf diese Wahlen kommt. Ist diese Gefahr immer weiterhin akut oder kann man von einer gewissen Entwarnung sprechen?
Ich glaube, da gibt es keinen neuen Stand, Herr Plath, oder?
Ja, da gibt's keinen neuen Stand, ehrlich gesagt. Inwieweit sich das im Millimeterbereich irgendwelchen Veränderungen ausgesetzt sieht, eine solche Bewertung, das ist ehrlich gesagt, das ist dann Spekulation. Und an solchen Spekulationen beteiligen wir uns nicht. Es gilt weiterhin, man kann es jedenfalls nicht pauschal ausschließen.
Wir wechseln zu Herrn Menn.
Ich habe auch noch eine Frage an Herrn Plate, und zwar geht es um die Flughafensicherheit in NRW. Da gibt es in letzter Zeit große Probleme, was Abfertigungszeiten und so weiter betrifft, weil die Firma Kötter, die da zuständig ist, große Personalprobleme hat. Das heißt, es gibt sehr große, umfangreiche Fehlstandsanmeldungen oder beziehungsweise das Personal kommt einfach nicht zur Arbeit. Jetzt hat Kötter da ein Prämienangebot gemacht, dass Kollegen, die dann doch zur Arbeit kommen, auch im Zweifelsfall, wenn sie krank sind, dass sie dann eben Geld bekommen. Tangiert das das Bundesinnenministerium bzw. die Bundespolizei, weil natürlich dann möglicherweise ein Anreiz geschaffen wird, Leute zur Arbeit zu bringen, die möglicherweise gar nicht arbeitsfähig sind? Haben Sie sich damit schon mal beschäftigt?
Der Sachverhalt ist mir persönlich jedenfalls nicht bekannt, sicherlich dem BMI, aber mir persönlich nicht. Da müsste ich mal nachhören, und auf Zuruf nehme ich dazu ehrlich gesagt nicht Stellung, weil ich dafür wissen müsste, ob Sie das wirklich zutreffend dargestellt haben. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht Stellung nehmen.
Und diese Bedenken oder beziehungsweise die Probleme, die es grundsätzlich in Düsseldorf und Köln am Flughafen gibt, die sind Ihnen auch nicht bekannt, oder?
Ich würde das exakt nicht so beschreiben. Der letzte Stand, der mir dazu bekannt ist, ist, dass es da immer wieder kleinere Herausforderungen gab, auf die es dann auch Lösungen gab. Wenn es da eine ganz neue Entwicklung gibt, wie Sie sie darstellen, ist sie mir persönlich jedenfalls nicht bekannt. Kann ich nur wiederholen.
Gut. Können Sie das schriftlich nachliefern, ne? Oder soll ich das dann nochmal formulieren?
Ehrlich gesagt, lieber wäre es mir natürlich, allein aus Erinnerungsgründen, wenn Sie es kurz nochmal formulieren würden. Aber ich will auch sozusagen selber versuchen, daran zu denken, es zu besorgen. Ja.
Danke.
Neues Thema, Herr Kollege, bitte.
Zu sehr gemäß, mein Name, polnisches Fernsehen. Ich möchte etwas mehr erfahren über heutige Besuch Jean-Claude Juncker in Berlin. Gestern Frau Merkel hat gesagt, dass wird über Polen gesprochen und ich möchte zum Beispiel wissen, ob Bundesregierung wird Sanktionen gegen Polen zu unterstützen.
Die Bundeskanzlerin hat ja gestern gesagt, dass sie mit Jean-Claude Juncker über Polen reden wird. Ich möchte den Gesprächen jetzt hier aber nicht vorgreifen.
Dann haben wir das auch schon und wir kommen zu Herrn Jung.
Herr Nant, angesichts der Rettungsaktion im Mittelmeer gestern, wo 158 Flüchtlinge von einem deutschen Kriegsschiff gerettet wurden. Stimmt es, dass in Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen geschehen ist? Und können Sie uns mal sagen, wie viele Flüchtlinge die Bundeswehr auf dem Mittelmeer diesen Monat gerettet hat und in diesem Jahr insgesamt?
Ja, also wie Sie richtig angesprochen haben, war gestern die Rettungsaktion durch die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern. Es sind insgesamt dort 158 Menschen, die in Not geraten sind, gerettet worden. Es ist dort ein Schlauchboot ungefähr 100 Kilometer vor der libyschen Küste gemeldet worden. Und wir haben das dort in Zusammenarbeit gemacht mit dem NGO Open Arms, die diese Aktion unterstützt hatten. Das waren auch ganz normale Gegebenheiten, wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben, also ganz, ganz normale Routine. Und die Fregatte hat dann ganz normal die aufgenommenen Flüchtlinge an die italienische Küste verbracht. Und von den Zahlen hier, was ich dabei habe, insgesamt haben wir bislang 21.300 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Wie jetzt die Zahlen sind für diesen Monat oder jetzt dieses Jahr, habe ich nicht parat. Vielleicht kriegen wir sie noch bis zum Ende der Regierungspressekonferenz. Ansonsten reiche ich die nach. Das wird gar kein Thema.
Danke. Herr Gebauer.
Eine kurze Nachfrage in dem Zusammenhang. Die Bundesregierung hat ja jetzt mehrfach erklärt, dass sie gegenüber Libyen noch mal sehr deutlich machen will, dass trotz dieser Erklärung dieser Sicherheitszone, wo Libyen ja sagt, da sind nur wir zuständig, dass man trotzdem darauf drängen will, dass auch die NGOs weiterhin Zugang zu dieser Zone haben, also vor allem nicht angegriffen werden, wie das ja schon mehrmals passiert ist. Dann würde mich natürlich interessieren, ob das am Montag auch irgendwie Thema war bei den Treffen in Paris oder auf welcher Ebene die Bundesregierung eigentlich dieses ja doch ein bisschen schwierige Thema, da gibt es ja nun offensichtlich eine Meinungsverschiedenheit, wie man das denn mit Libyen anspricht.
Oh, ich war unaufmerksam. Ging die Frage an mich? Nein.
Ja, also zum Gipfel am Montag kann ich jetzt ehrlich gesagt keine Stellung nehmen.
Ist an, oder?
Ja. Ja. Genau. Also ich kann Ihnen jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, in Gespräch XYZ wurde das überall angesprochen. Ich würde nur vielleicht so ein bisschen das relativieren, dass ich diesen Widerspruch nicht so stark sehe wie Sie, sondern wir haben hier deutlich gemacht, dass diese Ausweitung der Search and Rescue Zone vor allem völkerrechtliche Verpflichtungen für Libyen mit sich bringt und nicht zusätzliche Rechte. Und das machen wir bei allen Gelegenheiten. Und vielleicht noch kurz zu dem Fall gestern, der illustriert, finde ich nochmal ganz schön, dass wir natürlich alle ein Interesse daran haben, den Menschen, die in Not geraten, auf hoher See zu helfen. Und das geschieht, und so nehme ich an, war es auch gestern über diese Seenotrettungsstelle in Rom, die das koordiniert, gemeinsam mit der EU-Mission, also die EU-Mission koordiniert, die NGOs koordiniert und so. Darum ist das jetzt kein besonderer Vorfall, sondern unterstreicht eigentlich das, was wir hier schon länger versuchen zu sagen, nämlich, dass wir da alle an einem Strang ziehen.
Herr Bauer dazu. Bitte. Das ist dieses Mikro, bitte.
Ja, ich habe auch eine Frage an Herrn Breul zu dem Thema Libyen. Gestern haben in dem Auswärtigen Amt Gespräche stattgefunden mit einer Delegation aus Libyen. Da war unter anderem der stellvertretende Chef der Einheitsregierung, Herr Mitik, dabei. Können Sie uns sagen, wer von Seiten des Auswärtigen Amtes an diesen Gesprächen beteiligt war und worum es denn ging? Herr Mitik war bei uns zum Interview beim arabischen Programm der Deutschen Welle und hat uns erzählt, dass es sich bei den Lagern, die so sehr in der Kritik stehen, auf libyschem Territorium nicht um Flüchtlingslager handelt, sondern um Abschiebelager. Was sagen Sie dazu?
Ja, also da möchte ich eigentlich nicht viel zu sagen. Das sind ja sozusagen Gespräche auf Fachebene. Aber ich kann gerne nochmal schauen mit den Beteiligten, welche Informationen wir da mit Ihnen teilen können. Ja.
So, Herr Dahlhammer ist dran.
Ja, es gibt Berichte in Zeitungen der Funke Mediengruppe, Herr Plate, wonach Anschläge von Islamisten auf Bahneinrichtungen geplant seien. Was können Sie dazu sagen? Erkenntnisse, Befürchtungen?
Ja, ich habe das auch gelesen. Es gibt immer wieder Berichte über so etwas. Ganz grundsätzlich ist die Gefährdungsbewertung in Deutschland ja bekannt und unverändert. Die Gefährdungslage ist hoch. Deutschland steht wie andere europäische Staaten vor allen Dingen im Fokus des unter anderem islamistischen internationalen Terrorismus. Das bedeutet, dass sich diese Gefährdung grundsätzlich auch jederzeit in Form von Anschlägen in Deutschland realisieren kann. Das ist aber nicht neu, sondern schon länger so. Und die konkreten Berichte, von denen Sie da sprechen, kann ich nicht bestätigen.
Danke.
Ich habe jetzt Herrn Gebauer und Herrn Bauer hier noch drauf. Sind das weitere Themen oder dann fangen wir doch, machen wir doch weiter, bitte.
Ich habe eine Frage nochmal ans Wirtschaftsministerium. Herr Machnik hat sich ja heute auch in Medien geäußert, eigentlich zu einem bekannten Sachverhalt, nämlich dass man in Indien jetzt erfolgreich eine Post-Shipment-Kontrolle bei Waffenexporten durchgeführt hat. Was mich interessieren würde, für wie viele andere Länder hat man denn nun verbindliche Zusagen für die Durchführung einer Post-Shipment-Kontrolle, also sozusagen die Erlaubnis, dass das dort durchgeführt werden kann? Und vielleicht gleich, um das dazuzusetzen, gehe ich richtig in der Annahme, Sie haben ja kürzlich, glaube ich, an die linken Fraktion eine recht ausführliche Antwort nochmal über einzelne Kleinwaffenverkäufe ins Ausland gegeben. Da sind auch mehrere Länder im Nahen Osten betroffen, Algerien und so weiter. Gehe ich recht in der Annahme, dass für jedes dieser Länder, wo da Genehmigungen erteilt worden sind, dass dort auch eine Zusage für eine Post-Shipment-Kontrolle vor Ort vorliegt?
Ja, vielen Dank. Also die Post-Shipment-Kontrollen gehen ja zurück auf einen Kabinettbeschluss aus dem Jahr 2016, mit dem die rechtliche Umsetzung dann erfolgt ist und wonach Post-Shipment-Kontrollen die Zusage des Empfängers Genehmigungsvoraussetzung wird. Also das ist jetzt der Rechtsstand. Es ist so, dass die Bundesregierung sich dann mit allen Ressorts darauf verständigt hat, dass es eine Pilotphase gibt für die Durchführung von Kontrollen. Diese läuft weiter. In den Eckpunkten ist es auch so, dass das heißt, man macht diese Pilotphase für bestimmte Waffen, für leichte Waffen und andere Waffen, die in diesen Kleinwaffengrundsätzen ausgefüllt sind. Also für diese gilt es und für diese werden die Exportkontrollen dann auch durchgeführt. Genehmigungsbestandteil sind sie, aber diese Post-Shipment-Kontrollen werden eben in der Pilotphase für bestimmte Waffen durchgeführt und der Endverbleib kontrolliert. Indien war jetzt der erste Fall, der im Mai durchgeführt wurde. Dort beim staatlichen Endempfänger wurden diese Präzisionsgewehre eben geprüft. Dort gab es keine Beanstandung. Und wie das jetzt in weiteren Ländern abläuft, hängt immer davon, wann eine Auslieferung erfolgt ist und wann sie dann tatsächlich vor Ort eintreffen und man dann eben beginnen kann mit dem Prozess der Endverbleibskontrolle. Aber Genehmigungsbestandteil, die Zusage einzuholen, eine solche zuzuführen unter Zustimmung des Empfängers, des Endempfängers, das ist Genehmigungsbestandteil, das ist die Rechtslage. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wann genau, in welchem Land das geführt wird. Das muss natürlich mit dem Endempfänger immer abgestimmt werden, aber das wird man jetzt auch nicht öffentlich bekannt geben, wann man das im Einzelfall machen will.
Nochmal Zusatz, das heißt, auf dieser Liste sind, glaube ich, 20 Länder aufgeführt oder etwas mehr als 20. Die kennen Sie ja bestimmt, das ist vor über einer Woche rausgegangen. Für diese Länder, das sind ja aktuelle, in diesem Jahr getroffene Ausfuhrgenehmigungen, die da genannt werden, liegt von jedem einzelnen Land eine solche Zusicherung vor?
Also es gilt für Drittländer, eben nicht für EU- und NATO-Staaten. Wenn es sich um Drittländer handelt, ich habe die Liste jetzt nicht im Kopf, und es sich für diese leichten und dort bezeichneten Waffen handelt, wenn diese Waffenkategorien zutreffen und es sich um Drittländer handelt, dann ist es Genehmigungsbestandteil.
Herr Jung. Frau Baron, wie viele Post-Shipment-Kontrollen wurden bisher durchgeführt und wo?
Bislang wurde diese eine Kontrolle in Indien durchgeführt. Darüber hatten wir auch bei der Vorstellung des Zwischenberichts berichtet. Das ist eben im Mai diesen Jahres erfolgt in Indien, beim staatlichen Endempfänger in Indien. Und es ging um Präzisionsgewehre, die dort kontrolliert wurden. Und da gab es eben keine Beanstandung.
Hat man sich eine Zielquote gesetzt von, also wie viele der Exporte man kontrollieren will oder relative Zahlen?
Ich glaube, die Frage haben Sie schon mal gestellt, vor einigen Wochen und Monaten. Und da habe ich sie beantwortet. Wie gesagt, es ist Genehmigungsbestandteil, wie ausgeführt. Es gilt eben als Genehmigungsbestandteil. Und dann gibt es jetzt diese Pilotphase, die durchgeführt wird und die derzeit läuft. Und wie viel und wann durchgeführt hat, hängt eben vom Prozess ab. Es muss genehmigt werden, es muss produziert werden, es muss ausgeführt werden. Dann muss die tatsächliche Ausfuhr stattfinden und ankommen. Das ist ein Prozess, der läuft. Da gibt es keine Zielquotenvereinbarung, sondern es ist halt Genehmigungsbestandteil, der dann schrittweise überprüft wird.
Sie werden der Öffentlichkeit sagen können, ob Sie mit einer Kontrolle zufrieden sind oder ob Sie vielleicht zwischen 1.000 und einer erreichen wollen oder zwischen 100 und einer oder 10.000 und einer.
Es ist ein laufender Prozess, dass die Genehmigungsvoraussetzungen schrittweise überprüft werden.
Ich habe das Gefühl, eine Nachlieferung können wir jetzt schon mal abhandeln.
Bitte. Ja, meine Mitarbeiter waren sehr schnell. Als Zahl nochmal für die geretteten Flüchtlinge dieses Jahr, das waren über 2.250 Flüchtlinge. Und im Monat August waren das quasi die gestern 158 besagten Flüchtlinge.
Dann haben wir das. Herr Bauer hatte sich noch gemeldet, bitte. Hat sich erledigt. Dann hatte ich noch Herrn Heller hier.
Ganz kurz bitte zum Falle Stahl. Der ist gestern bei der Kanzlerin auch angesprochen worden. Hat das Bundeswirtschaftsministerium Kenntnis über irgendwelche Bestrebungen in der deutschen Wirtschaft, eine nationale Stahlgesellschaft zu gründen? Und wie steht das Bundeswirtschaftsministerium zu solchen möglichen Bestrebungen?
Mir sind dazu keine Bestrebungen bekannt. Ich habe die Meldung zur Kenntnis genommen. Sie nehmen Bezug auf die letzte Woche, wo das Handelsblatt, glaube ich, darüber berichtete. Das sind unternehmerische Gedankenprozesse. Was davon stimmt oder nicht stimmt, kann ich nicht beurteilen. Und wir würden uns auch an Spekulationen nicht beteiligen.
Es ging eben mehrere Hände gleichzeitig hoch. Habe ich alle gesehen? Oder?
Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Steiner?
Ja, ich habe eine Nachfrage, und zwar an Herrn Nant. Nachdem jetzt doch einige Wochen wieder vergangen sind, wollte ich ganz gerne wissen, was denn die Auswertung der Tiger, ja, Blackbox ist vielleicht ein falsches Wort, der Zuschreiber, soweit sie denn wiederhergestellt werden konnten, denn inzwischen ergeben haben?
Ja, die Untersuchungen durch den Generalflugsicherheit laufen noch. Da kann ich Ihnen jetzt keinen neuen Stand sagen. Wir hatten ja auch damals schon gesagt, es wird sich wahrscheinlich über einige Wochen, vielleicht Monate hinziehen. Und vom Stand her ist es genau so, wie ich es damals Ihnen auch gesagt habe.
Dann sehen wir uns übermorgen wieder. Für heute herzlichen Dank unseren Gästen. Applaus